Wenn du bei LinkedIn nicht regelmäßig was postest und wenn du dich nicht gut darstellst und wenn du nicht nach außen hin wirklich ein gutes Bild von dir malst, dann wird das nie was bei dir. Also das kannst du komplett vergessen. Liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales Podcast, wie immer mit der wunderbaren Aileen.
Hallo.
Mit mir und wir haben einen ganz tollen Gast dabei heute, über den ich mich sehr freue. Herzlich willkommen, lieber Ulf. Stell dich doch mal bei denen, die dich noch nicht kennen, was ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen kann, kurz vor, wer bist du, was machst du und warum sitzen wir heute eigentlich zusammen?
Ja, also das dürft ihr gleich den Hörern sagen, warum wir zusammen sitzen. Also, es kann jetzt nicht alles von mir kommen hier, ne? So, aber was gibt's zu mir zu sagen? Also ich sag mal so furztrockener, oftmals eher britischer Humor, so will ich es mal formulieren. Und ich habe gestern noch in Berlin, also gestern muss man es dazu sagen, jetzt ist ja September 2025 und ich habe gestern noch in einer Panel-Diskussion gesagt, ich bin jetzt Ende 40, ich habe keine Lust und auch keine Zeit mehr, lange um den heißen Brei herumzulabern. Und ich glaube, das beschreibt auch meine Arbeits- und Denkweise sehr gut. Ich versuche die Dinge sehr klar auf den Punkt zu bringen, gerne auch manchmal mit einem ziemlich furztrockenen Humor. Aber bei allem Humor finde ich, wir haben halt einfach wirklich ernste Themen, die wir auch wirklich diskutieren müssen. Gestern ging es zum Beispiel um das Thema Leadership im KI-Zeitalter und ich habe irgendwann auch gesagt, ich sage, Leute, ich verstehe ja, dass viele Führungskräfte auch keine Antwort darauf haben, auf die Fragen. Ja, aber wir können nicht so tun, als würde es diese Fragen nicht geben. Was machen wir mit Sozialversicherungssystemen? Was machen wir mit Bruttosozialprodukt? Was machen wir mit der Tatsache, wie sich Arbeitsplätze verschieben? Und vor allen Dingen, wir müssen mal aufhören, immer so zu tun, dass nach außen alles ganz toll ist und jedem Einzelnen geht's ganz toll und das sind immer nur die Chancen, die wir sehen. Nee, die Leute haben Schiss, die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die verlieren ihre psychologische Sicherheit. Die wissen teilweise nicht mehr, wie sie ihre Identität wahren sollen. Und dann wird so getan, ob da alles großartig ist und du musst ja in jedes Problem, ist ja eigentlich nur eine Chance und so weiter, wo ich immer denke, nee, können wir mal bitte die Leute auch ernst nehmen, in Anführungszeichen. Und ich versuche halt immer so einen gesunden Mix zu finden und habe einfach Spaß daran, auch Themen anzusprechen, wo vielleicht auch so ein bisschen rumgecircelt wird, die aber einfach Beef haben. Und so ganz kurz für diejenigen, die es wichtig ist, ich mache meinen Job jetzt so seit 20 Jahren ungefähr, habe mit so roundabout 55.000, 60.000 Menschen aus aller Welt zusammengearbeitet, Projekte hoch mit aufgebaut in, also 500 Projekte, 40 Branchen bis 3,2 Milliarden, irgendwas so alles hochgedreht, was man drehen kann. Das war so der Zahlen- und Number-Teil und ansonsten gerne auf der Webseite informieren. Ich glaube, dann kann man das Bild ganz gut abrunden, wenn einem das noch persönlich wichtig ist.
Sehr cool. Jetzt haben wir uns ein Thema rausgesucht. Wir beide haben ja das Fokus, was mich, ich habe schon Bock gehabt darauf, als das losging, weil das ist so voll auch Aileen und mein Thema. Wir haben uns als Thema rausgesucht, Persönlichkeit, Sieg, der heilige Gral kann mich mal.
Ja. Yeah.
Und das ist ja entstanden, glaube ich, aus unserer beider Gespräch heraus. Und das waren so auch so deine...
Und wir
deine,
waren nicht betrunken, ne?
Deine,
es kam
genau,
einfach so. Ja, stimmt, ja, es kam einfach so. Also wir hatten keine Drogen und haben uns nicht... Genau. Es kam einfach so aus uns raus, ja.
Genau, richtig. Wir waren stocknüchtern und hatten irgendwie sofort die Idee, das könnte sehr gut klappen. Erzähl mal so ein bisschen vielleicht, warum ist das ein Thema, wo du sagst, jo, das catcht mich, da will ich drüber reden.
Du meinst über Persönlichkeit siegt? Hm?
Genau, ja.
Naja, weißt du, also ich sag mal so, wir wollen ja hier ungefiltert machen und dementsprechend erzähle ich natürlich auch gerne so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich glaube, man versteht dann auch meine Position besser und warum ich eben auch so bin, wie ich bin. Ich habe mich 15 Jahre lang eigentlich hinter einer falschen Identität versteckt. Ich komme noch aus einer Zeit, ne, ich bin gebürtig 78 und ich komme aus so einem relativ kleinen Kaff, auch wenn es eigentlich eine große Gemeinde war, das war Garmisch-Partenkirchen. Bin auch in Kloster Ettal zur Schule gegangen und habe halt so mit 12, 13 das erste Mal gemerkt, die hießen damals nicht so, aber ich sag mal so, während Anna und Mathilde vorn aussaßen und andere Jungs auf Anna und Mathilde geguckt haben, habe ich halt eher auf Bernd und Dieter geschaut und gesagt, oh Mensch, irgendwie gefällt mir das besser, aber ich kann das irgendwie noch gar nicht richtig einordnen. Und damals war das natürlich noch eine ganz andere Situation. Es gab noch nicht die ganzen Bewegungen, die wir heute haben, ne, das ganze Engagement und so weiter, sondern es war echt mit, ich hatte keinen Ansprechpartner, ich wusste nicht, was ist und konnte es gar nicht einsortieren und habe halt dann im Prinzip bis Ende 20 gebraucht, um wirklich einfach auch nicht nur zu verstehen, dass ich schwul bin, sondern auch zu sagen, ich bin's und das ist auch völlig in Ordnung und das ist auch alles fein. Und ich habe halt in diesen 15 Jahren natürlich meine Ausbildung gemacht und meine Uni und in Beziehung gewesen und wie auch immer, aber ich habe halt gemerkt, du kannst nach außen eine wundervolle Fassade aufrechterhalten und trotzdem in deinem eigenen Leben eigentlich innerlich sterben und verrecken. Und ich habe halt für mich einfach herausgefunden, dass wir alle, also zumindest auch diese gut 60.000 Leute, die ich jetzt weltweit getroffen habe, ich habe noch keinen einzigen getroffen, der nicht irgendwie so einen Punkt hatte in sich, für den er sich auch ein Stück weit geschämt hat. Und das muss nicht immer ein Riesenthema sein, das muss nicht immer sexuelle Identität sein. Das kann auch ein ganz kleiner Punkt sein. Aber ich habe eins festgestellt, wenn wir wenn wir den Mut haben, uns wirklich zu uns selbst zu bekennen und diesen Punkt uns greifen und sagen, was ist dieser Punkt, für den ich mich schäme, was es auch immer ist, und den auflösen und dann sozusagen diese freigesetzte Energie verwenden, dann brauchen wir viel von diesem ganzen Kribbelkrammeln da draußen gar nicht. Also mein Lieblingsbeispiel, Gott, was habe ich mir früher abgebrochen mit irgendwelchen Argumentationsleitfäden, ja, und irgendwie Einwandbehandlungsgedöns und all diesen ganzen Krimpel. Und seitdem ich dann einfach gesagt habe, hey, ich stehe jetzt einfach mal zu mir, ist eine Energie freigesetzt worden, die eine solche Überzeugungskraft beinhaltet, dass ich nicht sagen möchte, dass wir generell alle Frameworks aus dem Fenster schmeißen müssen. Die haben teilweise schon ihre Berechtigung. Aber die Überzeugungskraft, dieses Gefühl, dass da jemand ist, der mich versteht, dieses Gefühl, dass da jemand ist, der an seine Themen rangegangen ist, diese Persönlichkeit, die da noch wirklich rüberkommt, das findest du halt in keinem Gesprächsleitfaden. Und das ist ja auch der Grund, warum so viele am Verzweifeln sind, aus meiner Sicht zumindest, weil sie ja das teilweise auswendig lernen und wie eine Bibel runterbeten können und trotzdem keine Überzeugungskraft in den Gesprächen haben und dann immer sagen, ja, aber wieso? Ich sage das doch genauso, wie der Trainer das da gesagt hat oder der Coach oder so, wo ich sage, das kannst du ja alles tun, aber das Problem ist auf einer völlig anderen Geschichte. Und in der Arbeit, die ich mache, liegt halt, also ich habe mal so ein Grundmodell gebaut, und da liegt halt der operative Sales, also wo dann zum Beispiel diese ganzen Tools und Methoden und Gesprächssachen und so weiter liegen, basiert halt immer auf deiner eigenen Identität. Und das heißt, weil jetzt halt sozusagen die Identität nicht wirklich stabil ist und das irgendwie so ein zusammengefallenes irgendwas ist, dann fällt im wahrsten Sinn des Wortes das aus dem Vertrieb, also die Convincing Power zum Beispiel auch runter. Und dann kannst du zwar die Tools anwenden, aber du kriegst es halt trotzdem nicht auf die Straße. Und ich glaube, das ist so, deswegen habe ich mal in einem Interview gesagt, das war ganz lustig, das war bei Sonja Piontek, ein sehr empfehlenswerter Podcast mit einer unglaublich beeindruckenden Frau, die ehemalige BMW-Marketing-Direktorin von Asien. Und dann sagte sie, naja, eigentlich bist du so ein bisschen der Outing-Berater, ne, fürs Business. So, also nicht Outing-Berater im Sinne von irgendwie, sondern Outing-Berater fürs Business. Und wie gesagt, eigentlich eine sehr schöne Umschreibung. Und das ist, glaube ich, so der ehrlichste und kürzeste Weg auch zu erzählen, viele Jahre zusammengefasst, warum mich dieses Thema eigentlich immer wieder gekickt hat. Und ich habe gestern, letzter Gedanke dazu, habe ich eben auch in dieser Panel-Diskussion beim Big Bang Festival in Berlin auf der Bühne gesagt, wir müssen ja uns auch klar machen, auch jetzt im KI-Zeitalter, 80% ist die aktuelle Schätzung. 80% werden der Bürojobs werden in den nächsten 5 bis 6 Jahren mindestens von KI angefasst oder komplett ersetzt werden. Das ist das, worauf wir zusteuern. Das heißt, viele Unternehmen, und das war das, was ich gestern gesagt habe, haben in den letzten Jahren vergessen, das ist kein Vorwurf, keine Anklage, es ist nur eine Feststellung, haben vergessen, die Menschen als starke Marken zu positionieren, als echte Persönlichkeiten zu positionieren. Und das ist auch im Vertrieb ein Problem, weil Interessenten sagen sich, naja, wer bist du denn? Ich kenne dich ja noch gar nicht. Ja. Und deswegen ist es gar nicht mehr so, also oder anders gesagt, deswegen wird es aus meiner Sicht immer wichtiger werden, es wird immer wichtiger werden, wer etwas sagt, als wie es gesagt wird und wie diese Person in den Köpfen der Interessenten und Kunden abgespeichert ist. Das sind mal so ein paar Aspekte, die ich als Antwort auf deine Frage gerne mit auf den Weg gebe.
Das ist schon mal ordentlicher Schlag, ja.
Und wir fangen gerade erst an, Björn. Ne? Ah, siehst du, und jetzt müsst ihr euch abwechseln, ne? Bist schon müde geworden, Björn, oder was hier? Ist ja schockierend.
Ich bin gerade einfach nur, weil ich das jetzt natürlich zum ersten Mal höre, so wie viele, die jetzt vielleicht irgendwann hören, danke also für dich ist es wahrscheinlich nichts Neues mehr, das so zu sagen, aber trotzdem sowas zu sagen und alles so auch in im Business-Kontext zu bringen, finde ich sehr spannend. Vielen Dank dafür. Und finde es auch sehr interessant, was du in Richtung gesagt hast, dass es kommt darauf an, von wem wir kaufen, ne? Und nicht, also die Persönlichkeit dahinter. Ich hatte nämlich mal tatsächlich, das war jetzt schon ein bisschen her, aber da hatten wir im Sales mit dem Manager, da hat er gesagt, hey, schreibt doch mal bitte in eine Tabelle, jeder Sales Rep, wie möchtet ihr von eurem Gegenüber wahrgenommen werden? Mhm. So, jetzt muss man dazu sagen, ich war in einem britischen Team, ich war die einzige Deutsche, das heißt, alle haben Englisch gesprochen und ich war die Deutsche. Und das war ganz lustig, weil alle haben irgendwie reingeschrieben, so, ich will professionell sein, ich möchte der Experte sein. Und ich habe da sowas reingeschrieben wie, ich möchte, dass man merkt, dass ich Humor habe. Und da haben mich alle richtig blöd angeguckt und gesagt, okay, also entweder das ist eine Sprachbarriere oder was willst du eigentlich damit? Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist aber, dass man mich professionell wahrnimmt, das ist für mich ich mache meinen Job, das ist meine Voraussetzung. Das ist nichts, was ich erwähnen will. Aber für mich war es einfach wichtig, dass die Person, mit der ich rede, jeder Prospect mich als Person wahrnimmt und sagt, mit der hatte ich ein gutes Gespräch, weil Persönlichkeit, Charakter und das bleibt drinne und nicht irgendwie, ja, die hat einen super professionellen Prozess gehabt. Das soll nicht im Kopf bleiben, sondern ich als Persönlichkeit. Ja. Jetzt, Jahre danach, bin ich mit LinkedIn unterwegs und mache das sowieso. Damals habe ich das ein bisschen anders formuliert. auch das war mir wichtig tatsächlich. Und ich scheine es nicht falsch zu sehen, weil du machst es jetzt schon ein bisschen länger und Persönlichkeit ist wichtig. Von daher freue ich mich schon mal, dass ich das richtig gemacht habe in den letzten 6 Jahren.
Ja, und weißt du, ich glaube, da sind ganz, ganz viele Aspekte drin. Also habe ich zumindest ein Feuerwerk in meinem Gehirn gerade, was das alles auslöst, während du das sagst. Ich glaube, also ein paar Sachen sind wichtig, auch wenn wir über Persönlichkeit sprechen. Oder neulich wurde ich interviewt zum Thema Authentizität und da habe ich auch gesagt, ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir eine Sache wirklich kapieren. Es geht nicht darum, dass wir, wenn wir über Persönlichkeit Sieg sprechen, dass wir alles auf das Silbertablett packen, was in irgendeiner Form uns auszeichnet. Weil das verwirrt einfach und Leute brauchen Stabilität. Denn das fällt mir halt auf, umso länger ich auch mit Prominenten zusammenarbeiten darf. Ja, ich habe lange nicht verstanden, also früher in den Jahren, als ich das die eher noch aus dem Fernsehen kannte, habe ich lange nicht verstanden, warum die so hermetisch abgeriegelt waren, warum die auch sehr selektiv sind, mit wem sie arbeiten und ähnliches. Und als ich dann angefangen mit Geschäftsführern und Vorständen zu arbeiten, national, international und irgendwann dann eben auch die Promis dazu kam, da hat mir irgendjemand zwischen den Zeilen einen Satz gesagt und da hat es bei mir wirklich, da hat es gescheppert im Gehirn, das hat alles verändert. Er hat gesagt, wir haben nicht das Problem, dass wir zu wenig Zeit haben oder dass irgendwie andere Rahmenbedingungen, sondern wir haben das Problem, dass wir immer Sorge haben müssen, dass unsere Reputation darunter leidet, wenn wir uns heute mit jemandem zeigen und derjenige taucht dann morgen auf irgendeinem sozialen Medium auf oder in der Zeitung oder hat sich auf der Reeperbahn um morgens um 3 geprügelt oder was auch immer und wurde von der Polizei verhaftet und dann blöderweise taucht auch noch ein Bild von uns beiden auf. Das heißt, diese Stabilität, diese Konsistenz, diese Qualität, diese Professionalität, von der du sprachst, das ist einfach ein unabdingbares Kriterium. Und deswegen sage ich immer, wenn wir über Persönlichkeit sprechen, ja, und wie willst du wahrgenommen werden, ist auch eine schöne Frage, aber ich sage immer, einen Teller einmal aus der Küche rauszuschicken im Hotel, ja, der gut ist, das kann jeder, aber über 25 Jahre konstant die Qualität rauszuschicken, das können eben nur ganz, ganz wenige. Und deswegen ist für mich in der Persönlichkeit das viel Entscheidendere, womit, also was zeichnet wirklich meine Persönlichkeit aus? Wie kann ich diese Merkmale konstant, dauerhaft kommunizieren? Wie packe ich die in Storytelling rein? Wie kann ich die und so weiter und so weiter? Und wie vermeide ich eben, dass ich dann beispielsweise irgendwelche peinlichen Fotos, dass die veröffentlichen werde, ja? Wie bringe ich wirklich diese Aspekte, die mich echt auszeichnen sollen und die auch in den Köpfen meiner Interessenten und Kunden ankommen sollen, wie vermarkte ich die so, dass diese Anteile primär im Vordergrund stehen? Weil wir sind uns alle einig darüber, wenn wir Authentizität und Persönlichkeit so verstehen, dass alles geteilt wird, dann ist das halt eher auch schon wieder ein Problem. Und das, deswegen unterscheide ich da Level 1 und Level 2. Und das ist einfach nur etwas, was es in mir ausgelöst hat, als du das gerade so gesagt hast, Aline.
Mhm. Ich würde gerne nochmal auf das, was wir am Anfang hatten, kurz zurückgehen, weil ich glaube, also ich mache ja jetzt seit 30 Jahren Sales und ich habe so ziemlich alles verkauft, was man verkaufen kann, ganz viele Dinge, die man nicht verkaufen kann, auch zwischendurch. Yeah. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, ich würde da gerne mal deine Meinung zu haben. Ich habe immer das Gefühl, oder so war es auch damals, als wir angefangen haben, du gehst so morgens aus dem Haus und hast so deinen Alltag, den hast du so mit dir mit und dann spätestens, wenn du ins Büro reingekommen bist, dann machst du so und dann kam die Sales-Maske, die berühmte. Und ab diesem Zeitpunkt warst du in ganz vielen Fällen ein komplett anderer Mensch. Also ich habe das bei Kollegen erlebt, ich habe es aber auch lange bei mir selber. Und deshalb jetzt an dieser Stelle schon mal danke für das, was du eben gerade gesagt hast. Das ist nämlich, das ist mein Outing, ist für mich eine der schlimmsten Sachen so im Nachhinein, wenn du mich fragst, was habe ich in so meiner ganzen Sales-Zeit gemacht, dass du, also wir haben es ja einfach auch nicht besser gewusst, muss man halt ehrlicherweise sagen, das ist die Erklärung dazu, aber einfach auch, wir haben einfach jeder morgens unsere Sales-Maske aufgesetzt und es war völlig wurscht, ob wir einen guten Tag hatten, ob wir einen schlechten Tag hatten und wir haben das einfach durchgezogen bis zum bitteren Ende. Und das ist was ich heute überhaupt nicht mehr, also ich könnte das nicht mehr. Wenn ich einen Scheißtag habe, dann habe ich einen Scheißtag, dann sieht man mir das an, immer. Und ich kann und will da auch nicht mehr gegen an, also weil es ist auch für mich Gesundheit halt nicht, gesundheitlich nicht gut. Und deshalb, das ist so was, glaube ich, was wir ganz viel ja auch mit Social Media jetzt noch viel mehr sehen, dass die Maske, das schön gefilterte, dann wird das Bild 17 Mal durch KI gejagt. Ich habe ein schönes Beispiel, einer meiner erfolgreichsten Beiträge der letzten Zeit war ein KI-generierter mit einem künstlichen Erdbeereisbecher, weil ich im Urlaub war und ich mir gedacht habe, komm, zack, den kriegt ihr jetzt mal, ihr kriegt mal den Gardasee im Rücken mit dem Erdbeereis vor der Nase. Wo du da sitzt und die denkst, völlig nichtssagend im Inhalt, war ein Test, ne? Völlig nichtssagend im Inhalt mit so einem ömmeligen Bild, was keine Sau wirklich interessiert, geht aber durch die Decke bei LinkedIn, wo ich mir denke, im Nachhinein natürlich, okay, das ist genau das gleiche wie damals. Das ist die Maske.
Und die Frage ist jetzt?
Die Frage ist im Grunde genommen, hast du das erlebt im Laufe der Zeit, dass sich das verändert? Und wenn ja, oder wenn nein, was möchtest du oder was würdest du Leuten mitgeben wollen, wo du merkst irgendwie so, das hat für die einen zu großen Stellenwert. Also wie stelle ich mich nach außen dar? Weil wir haben ja so ein Stück weit, ne, das Thema der Heilige Gral kann mich mal. Der Algorithmus für viele der Heilige Gral der Sichtbarkeit neuerdings, was ja im Endeffekt nichts anderes ist als die Maske, die wir damals aufgesetzt haben.
Ja, also es ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Ich versuche mal zwei Aspekte rauszugreifen. Also das eine, was mir schon wichtig ist zu sagen, du hast gesagt, wenn ich heute zum Beispiel einen schlechten Tag habe, einen schlechten Tag und das sieht man mir doch an und das ist in Ordnung. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders und zwar im Aspekt der Leistungserbringung und wahrscheinlich meinen wir da auch das Gleiche. Das heißt, ich mache schon einen Unterschied, wenn ich einen schlechten Tag habe, aber ein Kunde hat mich für einen Tag gebucht, dann ist es egal, ob ich einen schlechten Tag habe, sondern ich muss performen. Wie Dieter damals schon sagte, Dieter Bohlen, das spielt keine Rolle, ob du gerade eine Erkältung hast oder nicht, da sitzen 5.000 Leute auf einer vor der Bühne und haben viel Geld dafür bezahlt und da musst du einfach performen. Da ist es auch gerade egal, ob du dich gut oder nicht gut fühlst. Das gehört zur Professionalität dazu, aber ich glaube, das meinen wir auch beide das Gleiche. Der andere Aspekt, den du gesagt hast, ich bin morgens aufgestanden und bin dann ins Büro gegangen und so weiter und so weiter und dann haben wir unsere Aufgaben erledigt und wir haben es dann einfach so durchgezogen und pipapo. Das ist etwas, was ich ganz häufig auch bei meinen Kunden beobachte, gerade wenn die am Anfang kommen und wir über Tagesorganisation sprechen. Und dann sage ich manchmal, erzähl mir mal, was ist denn das, was du als erstes machst, wenn du aufstehst? So, und dann kommt dann, manchmal kommt eine blöde Antwort, manchmal kommt gleich eine ernsthafte Antwort, aber es kommt eigentlich immer, naja, und dann gucke ich relativ schon auf mein Telefon und dann sehe ich schon auch das und dieses und jenes und tralala und dann so weiter. Und dann sage ich, okay, und genau hier ist das Problem. Weil die erfolgreichsten Menschen, und ich durfte ja mit einigen sehr erfolgreichen, auch zahlenmäßig sehr erfolgreichen Menschen zusammenarbeiten, die erfolgreichsten Menschen gucken nicht auf ihre Agenda und sagen, was habe ich heute zu tun? Sondern die erfolgreichsten Menschen überlegen sich in den ersten Minuten nach dem Aufwachen, wer will ich heute werden? Und das ist ein signifikanter Unterschied, weil das eine zielt ab auf To-Dos, das andere zielt ab auf Identität. Und wenn ich am Morgen aufwache und sage, wer will ich heute werden, dann bin ich bei mir und will mir mal die Frage stellen, wer will ich denn heute wirklich werden? Und wer, und man könnte auch sagen, ja, was will ich heute spielen, finde ich immer so ein bisschen schwierig, aber es hat schon auch eine gewisse spielerische Komponente. Was möchte ich denn heute ausprobieren und welche Facette möchte ich auch heute von mir nochmal besonders zeigen? Und das ist eigentlich seit Jahren mein Ankerpunkt, dass ich eben sage, okay, heute möchte ich gerne zum Beispiel einfach mal den besonders Senioren mehr in den Vordergrund stellen. Oder heute möchte ich gerne heute möchte ich gerne in diesen Aspekten wahrgenommen werden, dass ich sage, okay, so wie du vorhin gesagt hast, Aline, ich möchte heute einfach mal gerne besonders humorvoll auch unterwegs sein, ja. Und das ist eigentlich das, was mir dabei geholfen hat, diese verschiedenen Facetten meiner Persönlichkeit, die auch treffsicher im Verbindung mit meinen Interessenten und Kunden dann waren, zu platzieren und auch zu üben und zu trainieren und darüber zu merken, okay, wow, das kann ich ja auch spielen oder hey, das kommt ja auch ganz gut rüber. Und das befreit natürlich schrittweise von diesem Gefühl, ich habe sozusagen diese eine Maske und das ist immer wieder das Gleiche und die kann ich heute nur aufsetzen. Und das Interessante ist, ich vergleiche das manchmal mit so einer Lampe, die man so ein bisschen höher hängt, ne? Also, oder mit einem Baumstamm beispielsweise. Wenn du dir so einen Baumstamm vorstellst, der hat ja Ringe. Und was ich damit im übertragenen Sinne sagen möchte, ist, ich habe halt gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas ausprobiert habe und dann gemerkt habe, okay, das ist gerade voll nach hinten losgegangen, dann kann ich mich wieder auf das zurückfokussieren, was ja schon da war und was auch erfolgreich war. Das heißt, ich habe irgendwann verstanden, ich kann eigentlich gar nichts verlieren. Ich kann ja nur gewinnen bei der ganzen Geschichte. Und das hat dazu geführt, dass ich mit Kunden einen ganz anderen Umgang auch heute noch habe. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, um es jetzt pragmatisch zu machen, wie geht so ein Gespräch los, ja? Dann habe ich halt irgendwann festgestellt, dass auch heute noch 98% kommen rein, erzählen erstmal, wie geil sie sind, was sie haben und uns gibt es seit 1956 und blablabla und hast nicht gesehen. Und ich denke mir so, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also das will ich überhaupt gar nicht wissen. So, das heißt, ich habe schon vor 10, 15 Jahren, als dann Geschäftsführer gesagt haben oder Vertriebsleiter gesagt haben, ja, dann zeigen Sie doch mal, was Sie haben und Sie können ja mal Ihre Präsentation, Sie brauchen ja wahrscheinlich einen Beamer. Und dann sage ich, also einen Beamer brauchen wir nicht, Laptop habe ich ehrlich gesagt gar nicht dabei. Ich habe Zettel und 10 gesunde Finger. Und sagen Sie mir doch erstmal, was muss hier aus unserem Gespräch rauskommen, damit Sie sagen, das war keine vergeudete Zeit. Weil das ist ja der Punkt, worum es in Wirklichkeit geht. Und bis heute ist es noch so, dass mich Leute angucken und sagen, okay, irgendwie ist das bei Ihnen jetzt schon anders. Ich sag, naja, vielleicht ist es einfach so, wie Sie es sich eigentlich wünschen. Und wenn wir mal diesen ganzen Klitteraditsch weglassen. Oder ich sage denen zum Beispiel manchmal auch, wenn mir zum Beispiel eine Frage gestellt wird. Also ein Bereichsleiter in einem Energiekonzern, der sagte mal, jetzt Hinne, Sie haben uns jetzt ein bisschen kennengelernt. Was glauben Sie denn, ist das Problem? Und dann sage ich, wissen Sie, ich habe jetzt zwei Arten zu antworten. Also das eine ist halt dieses Diplomatische, wir machen 300 Schleifen drum und ich rechne noch 8 Tage extra ab und alles ist toll. Oder aber wir sparen uns den ganzen Krempel und ich sage Ihnen, was ich wirklich meine. Das könnte aber auch ein bisschen blöd sein, auch für Sie, und ein bisschen wehtun. Die Frage ist nur, was wollen Sie? Mhm. Und ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, ich hätte gerne Variante 1. Ja. So, und meine Antwort war damals, dass ich zu ihm gesagt habe, wissen Sie, das Problem ist, ich habe Sie eine halbe Stunde in der Anmoderation erlebt und ich meine das wirklich ganz respektvoll und ich verstehe auch, dass für Sie ganz viel selbstverständlich ist. Aber da saßen 10 Mitarbeiter drin, die haben Sie angeguckt wie ein frisch überfahrenes Eichhörnchen. Die verstehen überhaupt nicht, was Sie wollen. Und weil die nicht verstehen, was sie wollen, können die ihnen nicht folgen. Und weil sie nicht folgen, haben sie keine psychologische Sicherheit, was nämlich die Hauptaufgabe von Führung ist. Und weil sie keine psychologische Sicherheit haben, trauen sie sich Sachen nicht. Und weil sie sich Dinge nicht trauen, klingen die alle wie ein Einheitsbrei. Also ihre Lösung besteht nicht darin, dass wir weiter Gesprächsleitfäden trainieren, sondern die Lösung besteht darin, dass wir da wieder reingehen und dieses Thema anfassen. So, ich weiß nicht, ob das ungefähr noch im Kontext deiner Frage ist, aber für mich hängt es damit zusammen. Und weißt du, und wenn du dich dafür committest und wirklich sagst, Lebenszeit ist mein wertvollstes Asset und ich möchte mit jedem Kontakt, egal ob es ein Vertriebsleiter, ein Geschäftsführer, ein Vorstand, ein Mitarbeiter, wer auch immer, ich habe keine Ahnung, ob da Business draus entsteht. Es ist mir offen gesagt auch an manchen Stellen relativ egal. Aber ich möchte nicht, dass jemand aus einem Gespräch rausgeht, wie auch unser Podcast-Interview heute, und sagt, ja ganz ehrlich, also die Stunde hätte ich mir eigentlich auch sparen können, das war der letzte Rotz. Sondern ich möchte, dass es wie eine Zeremonie in Anführungszeichen ist, wo man sagt, egal, was da wohl möglich noch weiter draus folgt, aber diese gemeinsame Zeit, die wir verbracht haben, die ja nie wieder im Leben kommt, bei uns dreien auch nicht, bei allen Hörern auch nicht, aber diese Zeit, die muss einen Mehrwert haben und das zieht sich bei mir durch wie ein Mantra. Wenn man mich bucht, dann gibt das immer Impact, ich gebe immer 120%, ich versuche immer meinen Wertbeitrag zu leisten und das ist, glaube ich, etwas, um jetzt den Abschluss zu finden, wo du dich irgendwann auch dazu entschließt zu sagen, ich bin nicht mehr bereit, diese Standardmaske aufzusetzen, weil ich andere Werte habe, weil ich andere Prinzipien habe und manchmal muss man eben auch Cojones haben, um dann zu sagen, und dazu stehe ich auch. Und wem das nicht passt, sorry, it's not my problem, because it's about customers. Und wenn das Kunden wollen, ja, wie Jeff Bezos schon sagte, der berühmte leere Stuhl, was will der Kunde? Dann wollen das die Kunden. Und ein Unternehmen ist nicht dafür da, Egos zu pflegen, sondern Unternehmen ist dafür da, Probleme für Kunden zu lösen, für dessen Erledigung sie bereit sind, Geld zu bezahlen. Und wer das nicht verstehen möchte, hat zumindest leider mit mir jetzt nicht unbedingt jemanden, der in die Hände applaudiert.
Was ja nicht das Allerschlimmste ist, muss man halt auch mal ehrlicherweise.
Ich habe nicht nur Fans in meinem Leben gehabt bisher.
Ja, aber also wir hatten es letztens, glaube ich, gerade erst mal, wenn du das erste Mal, so der erste Hater ist, glaube ich, eigentlich das Beste, was dir, weil dann weißt du, dass du es geschafft hast.
Also, ja, das ist ja. Also zu mir wurde auch mal gesagt, jetzt mach mal eine Pulle auf, geh zu Hause, reg dich ab, mach eine Pulle auf, ja, und na gut, das war noch zu der Zeit, wo ich Alkohol getrunken habe. Mittlerweile trinke ich ja seit Jahren keinen Alkohol mehr.
Ich finde es aber tatsächlich auch ganz, ganz spannend, wirklich mal zu schauen, irgendwie. Wie entwickelt sich das? Also wir fangen ja alle irgendwann mal an und wir haben gerade bei uns in unserer Bubble, in unserer Software-Sales-Bubble halt viele Menschen, die noch sehr jung sind, die ganz frisch dabei sind, ja, die reingeworfen werden in heftigstes kaltes Wasser, die noch gar nicht an so einem Punkt sind, wo wir aufgrund von alter Erfahrung vielleicht auch schon mal ein bisschen mehr sind, und die einfach wirklich, wirklich auch oftmals sehr schnell, sehr hart strugglen damit, weil sie nicht richtig geführt werden, weil ihnen nicht zugehört wird, weil nicht auf sie als Mensch eingegangen wird, weil alle unterschiedlich, sondern einfach, das ist unser Plan B oder unser Plan A und wir haben keinen Plan B, das sind unsere Leitplanken, innerhalb derer bewegt ihr euch rechts, links, davon gibt's nichts. Hast du für gerade die Menschen, die noch nicht so lange dabei sind, das ist eigentlich eine unserer Hauptzielgruppen und das sind viele, die uns hören, hast du da so 2, 3 Tipps, wo du sagst, dass es echt so ein Game-Changer auch sein kann für die?
Ich habe natürlich jede Menge Tipps. Ich versuche gerade, die rauszusuchen, die am meisten Mehrwert für euch oder die Hörer geben, die noch jung sind. Also, ich versuche es mal so rum zu beantworten. ich sag's mal so, wie es ist. Es ist eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, eigentlich ist diese Situation, in der du gerade im Vertrieb bist, wenn du jung anfängst, ich sag das jetzt mal so ganz explizit noch dazu, wenn du ein Kerl bist, ist eigentlich eine ziemlich beschissene Situation, weil wir halt ganz bestimmte Rollen haben. Und wenn ich mir, ich meine, ich bin jetzt Ende 40, aber wenn ich mir halt zum Beispiel auch im Fitnessstudio, ne, junge Männer anschaue, junge Kerle anschaue und ich habe mit vielen davon gearbeitet, das ist halt auch schon krass, was in der Optik nach außen dargestellt wird, ne? Also das ist wirklich teilweise hochattraktiv anzuschauen. Und das, nein, das sage ich jetzt nicht, weil ich schwul bin, sondern es ist einfach attraktiv. Es sind tolle Körper, es wird sich um Ernährung gekümmert. Also es ist ein ganz anderes Bewusstsein da, auch für den eigenen Umgang mit dem eigenen Körper. Das finde ich extrem beeindruckend. Das war meiner Generation noch nicht der Fall. Aber man muss auch sagen, es ist eben auch eine Generation, der einfach das Identitätsgefühl fehlt, der starke Rollenbilder fehlen, die einfach teilweise auch keine stabilen Familienverhältnisse mehr erlebt haben. Und ich habe so viele junge Menschen bei mir auch, sowohl als Arbeitnehmer wie auch in den Workshops gehabt, die, deswegen kontrastiere ich das gerade so stark, die reinkamen und du hast echt so gedacht, so wow. Und dann hast du eine Stunde mit ihnen gearbeitet, hast sie vorne mal hingesetzt und gesagt, hey, kannst du mal mit so einem Preiseinband umgehen? Und sie sind komplett kollabiert. Da ist wenig Substanz. Und hier ist der entscheidende Punkt. Und das sage ich jetzt jedem, der das hört und sieht. Wie ich vorhin schon sagte, jeder schämt sich für etwas. Und in dem Moment, wo ich verstehe, es gibt keinen Grund dafür, dass ich mich schäme. Du hast nichts verkehrt gemacht und du hast ein Recht darauf, auch mal zu sagen, ich komme hier gerade nicht klar, ich brauche hier wirklich mal Hilfe. Oder ich bin halt an der Stelle auch mal nicht so stark. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp, den ich im Laufe der Jahre überhaupt entdeckt habe. Es geht nicht um komplizierte psychologische Übungen und Tralala und Hopsasa. Es geht einfach mal darum zu sagen, ich fühle mich einfach gerade echt blöd oder ich fühle mich einfach gerade unsicher oder ich brauche jetzt mal gerade Hilfe oder mal zu sagen, ich weiß, dass ich manchmal nicht so rüberkomme, aber ich weiß gerade wirklich nicht, wie es geht und ich versuche mir hier abzufriemeln, aber kann mir irgendjemand helfen? Ich brauche Hilfe. Und ich habe ja 7 Jahre lang bei Otto gearbeitet in Hamburg. Das war eine sensationelle Zeit. Ich empfehle Otto als Arbeitgeber heute noch super gerne weiter, wenn man dafür geeignet ist. Ich habe irgendwann verstanden, ich bin eher für die kleineren Einheiten auch gerne da, zumindest als ich noch Arbeitnehmer war, bevor ich dann irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen bin und dann später ins Unternehmertum. Aber es war eine großartige Zeit. Und ich habe an vielen Stellen, bin ich deswegen weitergekommen, weil ich auf Leute zugegangen bin und eben nicht gespielt habe von, oh, ich kann alles, ich weiß alles, ich habe an einer tollen Hochschule studiert und bla, sondern gesagt habe, ich will was lernen. Ich bin auf Führungskräfte zugegangen, habe gesagt, haben Sie 5 Minuten Zeit? Ich weiß, Sie haben 1000 Gründe, Nein zu sagen, ich würde gerne mit Ihnen Mittagessen gehen. Die haben mich angeguckt wie ein Auto, warum das denn? Ich würde gerne von Ihnen lernen. Ich habe mir meine Mentoren gesucht. Und ich glaube, dass wir heutzutage oftmals schockierenderweise Mut dafür brauchen, zu sagen, ich bin gerade auf, ich weiß es gerade nicht. Oder ich brauche gerade mal Hilfe. Mhm. Und von all diesen Tipps, und da gibt's Tonnen mehr und auch ganz tolle Übungen und so, aber ich glaube, was mir das Wichtigste ist, ist zu verstehen, ihr seid gerade, ihr Jungen, ihr seid nicht weniger wert, wenn ihr einfach mal sagt, hey, ich komme an der Stelle gerade nicht weiter, sondern diesen Mut zu haben und auch keine Hemmung zu haben. Und wenn man dann wirklich einen Idioten trifft, der einfach sagt, die los, ja, so diese berühmten Sprüche aus dem Vertrieb, so, ja, also wenn dir was auf der Seele brennt, dann geh doch am Sonntag in die Kirche und diese ganzen blöden Sprüche, ja, die ich auch noch von früher kenne, da muss man sich halt die Frage stellen, und das ist der unbequeme Teil, ist das meine Vorstellung auch eines Arbeitgebers, für den ich arbeiten möchte? Fühle ich mich da gesehen? Weil eins kann ich sagen, und ich habe ja früher im Rettungsdienst gearbeitet und ich habe wirklich auch recht viele Menschen auch, man muss es hart sagen, zum Sterben ins Krankenhaus gefahren. Die haben mir am Ende, ich weiß noch, die eine Frau, die da so auf der Trage lag, die guckte mich damals an und sagte, junger Mann, vergessen Sie eins nicht, vergessen Sie bloß nicht zu leben. Und ich habe den Spruch lange Zeit nicht verstanden. Lange Zeit nicht, aber ich habe ihn irgendwann verstanden. Mhm. Und das ist das, was ich eben auch sagen kann, das hier ist keine Generalprobe. Das ist, du hast nur dieses eine Leben und es wird dir irgendwann bewusst, dass das fucking schnell vergeht und die Jahre werden immer schneller und die Geburtstage kommen immer schneller und es bezahlt dich keiner dafür, wie soll ich mal sagen, permanent an deinen Bedürfnissen herumzulaufen. Und deswegen ist mir dieses Thema Outing auf eine bestimmte Art und Weise auch so wichtig. Letztes Beispiel vielleicht noch aus der Praxis. Ich hatte neulich eine Beratung mit einem Interessenten, das war total spannend und die haben eine Beratungsgesellschaft und er sagte zu mir, Mensch, zu mir kommen immer die Leute und die öffnen sich mir die ganze Zeit, die vertrauen mir alles Mögliche an. Aber ich soll jetzt mehr in die Kaltansprache reingehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Kannst du mir das beibringen? Und dann gucke ich ihn an Und dann sage ich so, ich kann dir das technisch beibringen, aber meine Frage ist, siehst du dich da drin? Hm. Und dann sagt er, ehrlich gesagt nicht, aber es wird ja von mir erwartet, also muss ich das jetzt ja auch spielen. Und dann sage ich, weißt du, das ist eben genau die Entscheidung, die du treffen musst. Und wenn du wiederum, weil ich gesagt habe, so wie ich dich einschätze, ich sag, du kannst jetzt sagen, du spinnst und du kannst das Gespräch beenden, aber ich glaube, du brauchst ganz viel körperliche Berührung, du bist einer der Männer, die unglaublich gerne kuschelt und ich glaube, dass Berührung für dich ganz wichtig ist und dass es ein Thema ist, was du ganz selten platzierst und vermutlich hat dir noch kein dekorierter Berater, zu dem ich mich jetzt mal unverschämterweise zähle, dir das so auf den Kopf zugesagt. Der hatte Tränen in den Augen und der sagte ganz ehrlich, es hat mir noch nie einer gesagt, aber genau so ist es und ich habe so wenig Resonanzfläche, wo ich auch diese Wünsche mal einbringen kann. Und da geht es mir nicht irgendwie um falsch verstandene Esoterik oder irgend so ein Krempel, sondern es geht mir darum, dass er aus dem Gespräch rausgegangen ist und gesagt hat, ja, ich möchte Menschen berühren. Und dann habe ich gesagt, und jetzt überleg doch mal, wie du diese Aspekt des Berührens in deinen Vertriebsprozess integrieren kannst. Wie kannst du deine Gespräche so aufbauen, dass sie berührend sind? Welche Fragen kannst du stellen, dass Menschen berührt sind von deinen Fragen? Wie kannst du und so weiter wissen, wie kann deine Webseite aussehen, dass sie wirklich berührt? Und wenn du das hinbekommst, ja, es mag sein, dass du mit drei Sachen im klassischen Vertrieb brichst, aber die Persönlichkeit wird an dieser Stelle siegen. Und was soll ich euch sagen? Es ist noch nicht mal mehr zum Auftrag gekommen, weil er Tage das später umgesetzt hat und sich sofort alles verändert hat. Und das ist für mich die pure Magie, warum ich eben auch sage, das war jetzt eine sehr lange Antwort, aber warum ich sage, wenn du ehrlich zu dir selber bist und wenn du die ehrlichen Fragen stellst und davon nicht wegläufst, nicht so wie ich, der 15 Jahre nicht wusste, wie er damit umgeht, sondern spart euch diese 15 Jahre und fangt möglichst früh damit an. Sorry, dass die Antwort etwas länger war, aber ich hoffe, sie war es wert.
Jetzt kommt Werbung. Du willst im B2B-Marketing nicht länger im Dunkeln tappen? Dann ist Dealfront dein neuer bester Freund. Dealfront ist die Go-to-Market-Plattform für Europa, die dir hilft, genau die Unternehmen zu erreichen, die zu deinem Idealprofil passen. Mit Tools wie Leadfeeder identifizierst du, welche Firmen deine Webseite besuchen. Und mit Promote schaltest du gezielte B2B-Display-Ads direkt auf die IP-Adressen deiner Wunschkunden. Ganz ohne Cookies und sogar im Homeoffice. Ob Lead-Generierung, Sales Intelligence oder datenschutzkonformes Targeting. Dealfront liefert dir alles aus einer Hand. DSGVO-konform und speziell für den europäischen Markt entwickelt. Mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen bereits auf Dealfront und wir bei Ungefiltert tun das auch. Den Link zu Dealfront findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
Sie war es allemal wert auf jeden Fall. Was mir auffällt und vielleicht nochmal zusammenzufassen, ist, dass vor allen Dingen junge Leute, ich glaube, die tun sehr viele Dinge, die sie gar nicht tun wollen und leben auch ganz viele Lebensstile, auch in Form von Beruf und Privaten, die sie nicht wollen. Und deswegen haben wir auch so ein bisschen diesen Einheitsbrei da, sage ich mal jetzt, ohne das irgendwie negativ zu meinen. Aber du hast ja vorhin gesagt, die sehen alle toll aus im Gym. Mir ist es auch schon aufgefallen, das fällt mir auch auf der Frauenseite auf.
Ja.
Am Ende kannst du die aber alle nebeneinander stellen und die sehen alle gleich aus. Die sehen alle gut aus, aber sie sehen alle gleich aus.
Ja.
So eine Masse.
Ja.
Ja, klar, früher hat man dann irgendwie die Punk-Szene gehabt und was weiß ich nicht alles, um sich da abzuheben. Das haben wir jetzt irgendwie nicht mehr, weil alle wollen irgendwie sportlich sein und gesund sein und alle wollen irgendwie die Haare so haben. Aber damit leben, glaube ich, auch ganz viele, vielleicht auch die, die ins Gym gehen, die vielleicht gar nicht so aussehen wollen, aber sie glauben, sie müssen es tun. Und gerade auf beruflicher Ebene, das abzuschließen, sehe ich auch ganz viele, und wir sehen es auf LinkedIn ja laufen, die Leute, die sich beschweren, dass es irgendwie scheiße läuft und das ist Kacke und hier ist Kacke. Und dann denke ich mir aber mal, ja, du bist offensichtlich aber auch gerade in einem Beruf, in der Position, im Unternehmen, was auch immer, wo irgendwas nicht stimmt. Das heißt, du wirst dich zwangsläufig weiterhin darüber beschweren, weil du nichts geändert hast. Und diesen Schritt zu gehen, da hast du gesagt, fehlt vielen Mut. Und das ist tatsächlich was ich absolut auch so sehe. Und du hast es sehr, sehr schön zusammengefasst, als ich es hätte zusammenfassen können.
Das freut mich. Ja, und also genau, das mit dem Mut ist so das eine Thema. Aber ich glaube, es gibt noch ein deutlich tiefere liegendes Thema. Ja, und da versuche ich eben auch immer wieder meine Impulse zu setzen auf mir, meine eigenen Art und Weise. Und vielleicht erreiche ich damit den einen oder anderen. Viele werde ich wahrscheinlich nicht erreichen. Mit der Geschichte, die ihr jetzt von mir kennt, ja, das muss man ja immer im richtigen Kontext sehen. Ich bin zum Beispiel absoluter Gegner von diesen wirklich in meiner Welt bescheuerten Unterstrichen, Doppelpunkten, Sternchen und irgendwelchen Genderkram. Und das sage ich mit meiner Geschichte im Hintergrund. Das ist ganz wichtig in diesem Kontext zu sehen, dass man das bitte nicht isoliert herausgreift, weil das bringt es komplett durcheinander. Weil echte Toleranz, wirkliches Hinschauen, Menschen zu sehen, sich mit ihnen zu beschäftigen, dafür brauche ich keine Doppelpunkte. Das ist eine Haltungsfrage, das ist eine Charakterfrage, das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und mir fehlt es oftmals an Haltung, auch in der Gesellschaft. Das ist der eine Aspekt. Wir haben zu wenig Charaktere. Eine der häufigsten Fragen auch im Business ist immer, ja, was ist denn Positionierung? Und dann rennen die Leute zu 3000 Tagen Positionierungsworkshop. Ich sage, ich kann dir Positionierung in einem Satz erklären. Und dann sagen die immer, ja, dann mach mal. Ich sage, Positionierung ist, du beziehst eine Position. Und das Problem ist, die meisten beziehen keine Position mehr. Und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt, weil es alles eine so weichgespülte, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich bin, eine so weichgespülte Scheiße ist, dass wir ja alle Riesenhemmungen davor haben. Oh Gott, wenn ich das sage, dann könnte ich dem auf den Schlips treten und dann könnte ich da den Shitstorm aus. Und dann kommt hier die Genderbeauftragte und da kommt's Diversity und hier ist dann noch irgendwas. Und deswegen haben wir diesen fehlenden Mut, dass irgendjemand auch mal wieder sagt, weißt du was, ich finde das einfach doof. Oder so wie ich mich hier in Podcast stelle, der jetzt keine Ahnung, wie viele Tausende von Leuten erreicht, ja, und morgen das Risiko habe, womöglich, dass jemand sagt, also Ulf Zinner aus Halstenberg, der Top 100 Unternehmer, gerade ausgezeichnet, tatsächlich gerade passiert, mit dem Business Innovationspreis, stellt sich hin und sagt, gendern, ja, das geht mal gerade gar nicht. So, natürlich hast du immer dieses Risiko. Aber nochmal, wenn du das nicht riskierst und wenn du auch für nichts einstehst, dann darfst du auch nicht wundern, wenn du beliebig in den Köpfen der Leute bist. Und Positionierung ist nichts anderes, als eine Position zu beziehen. Und das brauchen wir mehr. Wir brauchen wieder mehr Mut. Wir müssen auch als Führungskräfte den Menschen wieder mehr Mut geben, Position zu beziehen. Weil das ist das, was eine Marke erblühen lässt. Das ist etwas, wo Menschen edgy werden. Und jeder wünscht sich immer, und da heißt es ja, unter Druck formen sich die Diamanten und hol da Strahlen aus dir heraus und so. Aber da muss man es auch ernst meinen und nicht mit irgendwelchen Plattitüden. Und das ist anstrengend, das ist auch in Unternehmen anstrengend. Und manchmal sagen dann Führungskräfte, oder auch Unternehmer, die sagen dann, ja, aber Ulf, jetzt stell dir mal vor, jetzt würde dieser Mitarbeiter wirklich da so loslegen, den kriege ich ja womöglich gar nicht mehr eingefangen. Und da sage ich, naja, willkommen bei echter Führung. Ja. Also es geht heutzutage nicht mehr darum, dass die alle so wie die gebrandeten Pferdchen durch deinen Hof laufen, sondern willkommen in 2025, wir haben etwas andere Prinzipien. Aber du musst dich jetzt auch entscheiden, meinst du das jetzt ernst oder schreibst du dir jetzt weiter tolle Wörtchen auf Karteikarten und ihr beklatscht euch einmal im Jahr selber auf irgendeiner Versammlung. Und das, da muss man Position beziehen, da brauchen wir mehr Charakter, da müssen wir zurückkommen, finde ich, zu guten alten Werten, die uns auch mal in der Gesellschaft ausgezeichnet haben. Und da dürfen wir auch keine Angst haben, dass wir irgendwo mal anecken. Man kann das ja, und ich versuche das ja auch auf meine Art und Weise, man kann das ja trotzdem immer sehr respektvoll und auch demütig versuchen rüberzubringen und trotzdem eine klare Kante und Position beziehen.
Ja, total, total. Es geht so der Chor mit allem, was, also wir machen den Podcast jetzt ein Jahr und wir haben eine Sache, die sich durchzieht bei uns immer wieder. Und ich habe eben in der letzten Aufnahme sind wir gar nicht drauf gekommen. Dieses Mal ist es soweit, endlich zum Glück. Und ich bin immer der es dann aussprechen darf. Eileen weiß schon genau, was kommt. Das Thema Company Culture, Unternehmenskultur ist für uns was sich seit einem Jahr durchzieht wie ein roter Faden, wo wir erleben, dass tolle Worte sind, die an irgendwelchen Fluren hängen, in irgendwelchen ganz toll bunt gemalten Bildern, in Workshops zigtausendmal auf irgendwelche großen Papierbögen geschrieben wurden. Und sobald es darum geht, das zu leben, was wir aufgeschrieben haben, fällt davon erstmal 95% wieder irgendwo komischerweise von diesem Zettel runter, weil das geht gar nicht oder ist gar nicht gewollt oder all diese ganzen Dinge, die da so hinten dran hängen. Hm. Ich würde gerne in die Richtung nochmal so ein bisschen mitgehen, weil ich glaube, dass das auch sehr spannend sein kann für die zuhören. Unternehmenskultur, das eine ist ja, wir machen Workshops, wir denken uns das alles aus, unsere Werte, du hast es gerade eben gesagt. Hm. Wie kriegen wir das denn jetzt umgesetzt? Also das eine ist natürlich, sich hinzusetzen und sich zu überlegen, okay, was sind sie denn, ne, und wie mache ich es denn? Aber wie kriege ich das konkret umgesetzt? Wie kriege ich das besser gemacht?
Also die einfache, fast schon blöd klingende Antwort ist eine Gegenfrage, die heißt, wie isst man denn einen Elefanten? Und die Antwort lautet Stück für Stück.
mit Messer und Gabel, genau.
Genau, mit Messer und Gabel und Stück für Stück. Also ich sag mal, ich übertrage das jetzt mal ganz konkret auf meine Situation. Wir haben bei uns im Unternehmen 5 Kernwerte. Und diese Kernwerte sind ab der allerersten Sekunde in der Kommunikation. Im allerersten Bewerbungsgespräch wird bereits über die Werte gesprochen. Und die Werte sind die Grundlage für überhaupt stattfindende Bewerbungsgespräche und auch, ob es weitergeht oder nicht. Das heißt, selbst die fachliche Qualifikation spielt keine Rolle, wenn die Werte nicht zusammenpassen. Werte schlagen alles. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Werte sind eine tägliche Verpflichtung. Wir hatten heute Morgen zum Beispiel eine ganz interessante Situation. Eine Mitarbeiterin kam zu mir und wir haben festgestellt, dass wir in einem Punkt eine unterschiedliche Perspektive haben. Das kommt vor. Aus diesem, wir wollen da mal kurz drüber sprechen, wurden, glaube ich, 1,5 Stunden. Und ich habe jede Menge in meinem Kalender umgeräumt. Und das bedeutet auch, dass ich heute Abend womöglich eine 3/4 Stunde länger arbeite und mein Sport eben eine 1/2 Stunde auf mich warten muss. Aber das meine ich damit. Das ist wieder die Frage der Position und auch deines eigenen Charakters und deiner Werte, die du selber lebst. Wenn wir nicht bereit sind, zum Beispiel dann eben auch zu sagen, gut, das ist ein gegenseitiges Commitment, was wir uns gegeben haben, was täglich auch eingefordert und gelebt werden muss, dann wird das nichts. Und die Aussage dahinter, die ich machen möchte, ist, eine Kultur lebt nicht durch Aktionismus, sondern sie lebt leider durch das manchmal auch wahnsinnig langweilige und oftmals monotone Wiederholen und das tägliche Umsetzen. Und ja, das ist nicht so ganz so sexy. Und nein, dafür kriegst du nicht jeden Tag den internen Nobelpreis. Und nein, deswegen steht nicht immer die interne Presseabteilung bei dir. Und nein, deswegen kriegst du nicht deinen Superbonus. Aber du bekommst was ganz anderes, nämlich eine unglaubliche Stabilität. Und deswegen sage ich immer, also nicht immer, aber wenn ich manchmal etwas tiefer gefragt werde, woran messen Sie denn den Erfolg eines kulturellen Erfolges, sage ich, an der Einfachheit, wie vieles im Unternehmen verläuft. Denn umso mehr Misstrauen da ist, umso mehr Regulierung muss stattfinden. Und damit meine ich nicht gesetzliche Sachen, sondern ich meine das gegenseitige Miteinander. Und wenn ich mir angucke, ich meine, wir drehen hier wirklich relativ große Sachen. Wir sind gerade mal 3 Leute in der Kernmannschaft und drehen mit 3 Leuten hier wirklich ein ziemlich großes Rad für unsere Verhältnisse. Und der einzige Grund, warum das funktioniert, und warum sich jeder auf jeden verlassen kann, ist, weil es täglich, wirklich täglich, Arbeit ist. Und ich glaube, wenn man versteht, dass wir teilweise mehr Zeit im Büro mit unseren Kollegen verbringen, als zu Hause mit unserem Partner oder unserer Partnerin, dann darf man sich mal die Frage stellen, ob es sich wohl möglich lohnen könnte, in diese Beziehung zu investieren. Und jeder, der Beziehung ernst nimmt, weiß, dass Beziehung Hardcore-Arbeit ist. Zumindest nach den ersten 3 Monaten des Verliebtseins, wenn die Hormone sich anfangen zu beruhigen. Spätestens dann wird's Arbeit. Und das ist im beruflichen Kontext genau das Gleiche. Und jetzt mal so ganz bescheuert. Ich sag das auch, ich habe ja früher auch so Paar-Coachings gemacht und so, wobei das jetzt wirklich schon 18 Jahre her ist oder so. Aber ich habe immer die Frage gestellt, ich sage, sind Sie verheiratet? So, und dann kam so, ja, wir sind verheiratet. Ich sage, okay, Frage Nummer 1, wann haben Sie das letzte Mal ein Blümchen mitgebracht? So, ne? Das kennen wir noch so. Wann ist das letzte Mal so ein Dankeschön gefallen und so? Wann hat sich denn das letzte Mal ein Mitarbeiter gesehen? Das ist noch so die Oberfläche. Das ist so Ebene 1. Ebene 2 ist, ich sag, Sie sind ja verheiratet, ne? Hm. Können Sie mir mal sagen, was das Wort Ehe eigentlich aus dem ursprünglichen Wortstamm heraus bedeutet? Und dann kam meistens so, naja, also wir teilen halt so unser Leben. Ich sag, genau eben nicht. Denn Ehe in seiner ursprünglichen Bedeutung bedeutet, ins Moderne jetzt übersetzt, ich bin zu Gast im Leben des anderen. Und wenn man sich eine Arbeitsbeziehung vorstellt, und das ist auch etwas, was ich hier kultiviere, dann ist unser gegenseitiges Verständnis hier, dass wir immer wieder zu Gast im Leben des anderen sind und dass es eine tägliche neue Entscheidung ist, ob ich auch bereit bin, mich zum einen als Gast zu verhalten, aber auf der anderen Seite auch ein guter Gastgeber zu sein. Und wenn ich das mal unter dieser Perspektive sehe, dann ist klar, dass ich als Gast ein Geschenk mitbringe. Zum Beispiel mein Engagement oder eine gute Idee oder ein Impuls in einem Meeting oder ähnliches. Aber als Gastgeber habe ich auch Verpflichtungen. Und ich finde, das klingt vielleicht ein bisschen langweilig und ein bisschen sozialromantisch, aber das sind die Prinzipien, die seit Jahren hervorragend funktionieren. Und die sind simpel, die sind einfach, die sind nicht so sexy, aber in der Konstanz liegt letztendlich am Ende des Tages die Antwort. Und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten, darunterliegenden Aussagen, die ich zu deiner Frage tätigen kann.
Das ist für mich eine der schönsten Beschreibungen tatsächlich für ein Arbeitsverhältnis, weil es genau eigentlich all das widerspiegelt, was wir ja jeden Tag miteinander erleben. Also es ist, deshalb, vielen Dank. Ich bin gerade ein bisschen plätti, weil so klar. Ich finde, weißt du, was ich faszinierend finde, ist, dass uns ist das fürs Privatleben ist uns das oftmals relativ klar. So, also oder das ist einfacher. Also für Beziehung zu Hause, im familiären Umfeld, mit der Partnerin, mit dem Partner, alles easy. Aber du hast schon vollkommen recht und das ist halt für mich gerade echt ein Stück weit auch Augen öffnen, einfach mal wirklich zu überlegen, ja, natürlich haben wir viel mehr Zeit am Tag mit unseren Kolleginnen und Kollegen und natürlich ist das genau das und ich finde das, was du gerade eben sagtest mit Gastgeber sein und Gastgeschenk, Ich habe auch häufig mal erlebt, gerade im Sales, dass mich Kollegen fragen, ja, aber ihr seid doch auch als meine Führungskraft, du bist ja auch für meine Motivation zuständig. Und dann denke ich mir immer so, nein, ich bin für deine Motivation nicht zuständig. Ich bin auch nicht für dein Glück zuständig. Ich kann Teil deines Glücks sein. Aber ich bin nicht dafür zuständig, dass du glücklich bist. Und ich bin auch nicht dafür zuständig, dass du motiviert bist. Das musst du schon selber machen. Ich kann aber dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass das nach Möglichkeit so gut ist, wie überhaupt möglich für dich, dass du erfolgreich bist und alles, was damit so zusammenhängt. Da sehe ich so meine Aufgabe. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild, weil das ist genau das, was du sagst, ne? Der Mitarbeiter, der als Gastgeschenk sein Engagement und seinen Willen mitbringt, und der Arbeitgeber, der als Gastgeber im Grunde genommen den Tisch dafür deckt, dass er reich nehmen kann, finde ich sehr geiles Bild.
Echt. Ja, und vielleicht noch ein Beispiel aus der Praxis, was mich damals extrem berührt hat. Ich hatte mal begleitet den Leiter, also den Chef eines der großen medizinischen Labore, ne? Weil ich habe ja wirklich viele Branchen jetzt im Laufe der Jahre gesehen. Und wir kamen so ins Gespräch und es ging um Führung und Führungscoaching und so weiter. Und dann sagt er, weil ich ihn gefragt habe, geben Sie mir ein Beispiel, wie Sie Führung definieren. Und dann sagte er, ich will Ihnen das an einem Beispiel klar machen. Mein Mann, also war damals verheiratet, mein Mann kam neulich zu uns ins Labor. Und dann muss man ja sagen, dass ein Labor eine Hochsicherheitseinrichtung mehr oder minder ist. Das heißt, die Leute müssen sich ausweisen, kriegen dann Ausweis, kann nicht jeder an 20 in ein medizinisches Labor reingehen. So. Und nun kam sein Mann und sagte an der Pforte, ja, hier, ich bin hier, ne, und so weiter und so weiter. Und dann wurde der im Prinzip von der Empfangsmitarbeiterin ohne Ausweis direkt ins Labor durchgelassen. Und und eigentlich hat keiner irgendwie was gesagt. Und jetzt kam aber der Knaller, und das hat mich damals unglaublich, unglaublich beeindruckt, bis heute. Daraufhin nahm mein Kunde seinen Mann und ging zurück zum Empfang und sagt zu der Mitarbeiterin, Frau so und so, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Und sie guckt ihn wohl an und sagt, warum? Dann sagt er, weil es mir nicht gelungen ist, Ihnen glaubhaft zu vermitteln, dass wenn ich sage, jeder bekommt einen Ausweis, dass das natürlich auch für meinen Mann gilt. Und es tut mir leid, dass hier ein Zweifel aufgekommen ist und Sie die Unsicherheit erleben mussten, ob das jetzt auch in Ordnung ist, das auch an dieser Stelle zu tun. Das möchte ich hiermit korrigieren. Ja, und ich hoffe, dass das für Sie so in Ordnung ist. Und ich würde Sie jetzt bitten, ihm sozusagen den Ausweis zu geben. Und dann kann er auch gerne ins Labor. Wie gesagt, sorry dafür. Ich versuche das künftig besser zu machen. Mir stand wirklich erstmal die Kinnlade runter, weil ich gedacht habe, wow. Das ist das, was sich auch viele Mitarbeiter wünschen. Und das sind so Erlebnisse, weißt du, ich habe das ja nicht aus dem Lehrbuch, was ich mir über die Jahre aufgebaut habe, sondern aus der Zusammenarbeit auch mit solchen beeindruckenden Menschen, wo ich gedacht habe, wow. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, das erlebt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, dann reden wir über Kultur. Und das meine ich somit, das sind diese täglichen Kleinigkeiten, das ist diese Korrektur, das ist dieser Mumm, sich auch nackig zu machen und das Führungskraft dahin zu gehen und zu sagen, wissen Sie was ich gerade gesagt habe. Das ist das, was am Ende des Tages viel mehr bringt als diese ganzen teilweise, naja, wir sprachen darüber, teilweise ja auch sehr teuren und unnützen Dinge, die dann oftmals zwar wahnsinnig glorifiziert und ein großes Feuerwerk auslösen, aber letztendlich eben in der Nachhaltigkeit nicht unbedingt punkten.
Ich glaube, Björn, das sind zum ersten Mal zwei Beispiele für Führung und Unternehmenskultur, die man richtig anfassen kann und die man auch wirklich umsetzen kann. Die, also jeder, der sie jetzt gehört hat, einfach mitnehmen kann tatsächlich. Davor, klar, jeder hat viel Theorie und jeder hat schon viel gelesen und so, ne? Aber das sind wirklich, das sind mal Sachen, auch ich, ja, und ich habe immer ein Zettelchen hier vollgeschrieben mit gewissen Dingen, ja. Also wer will ich heute werden und Gast und Gastgeber gleich Unternehmenskultur, weil da so viele Sachen drin sind, die neu sind. Also neu sind in Form, sie wurden neu formuliert. Ja, neu ist es bestimmt alles nicht, aber zum Beispiel das mit dem Gast und Gastgeber oder jetzt auch dem Beispiel, das sind Sachen, die kann ich morgen ja als Führungskraft umsetzen, oder wenn ich es werden möchte, kann ich, ist das, was ich persönlich mir auf jeden Fall immer ins Gedächtnis rufen werde. Also deswegen, Ulf, vielen, vielen Dank dafür schon mal jetzt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die ganzen Zuhörenden da draußen auf jeden Fall jetzt auch was gelernt haben.
Ja. Davon gehe ich auch sehr stark aus. Wollen wir nochmal zum Schluss, so, ich gucke so ein bisschen immer mal mit auf die Zeit, wollen wir mal schauen. Ich würde gerne so ein bisschen nochmal auf unser Thema zurück. Persönlichkeit siegt. Der Heilige Gral kann mich mal. Egal wen's, egal welches Alter, egal ob Mann, Frau, völlig wurscht. Drei Weisheiten von Ulf, Weisheiten Ne? Oh, du weißt, wie ich sie meine. Du verstehst genau, worauf
ja,
ich
hinaus will. Ja, ich weiß, was du meinst.
Weil Tipps würde ich nicht sagen wollen. Drei Dinge, wo du sagst, die sind so, so wichtig, dass sie einfach jeder machen müsste. Da sollte es eigentlich kein dran vorbeigehen. Gerade wenn es um Positionierung, um Außendarstellung, also um, wer bin ich eigentlich? Wer will ich sein? Wie will ich sein? Das, glaube ich, sind so die wichtigen Themen.
Drei Weisheiten rund um dieses Thema. Boah, das ist echt eine Frage. Das gibt ja immer so diesen Moment, wo du sagst, als das Interview zu Ende war, da sind mir die richtigen Dinge eingefallen. Ja, ne?
So normal.
Ich habe ja außerdem schon das Gefühl, dass ich schon eine Menge gesagt habe. Mhm. Deswegen versuche ich jetzt noch drei zusätzliche zu finden.
Ja,
was gar
ich
nicht
entlocke
einfach
sie
ist.
Dir, bewusst.
Wir wollen alles haben.
Ja, ihr wollt alles haben. Ja, ja, ihr macht das schon gut, muss man sagen. Also ich glaube, die erste Weisheit ist, auch wenn sie schon 700 Mal gesagt wurde, aber sie passt gut zu dem, was wir heute gesagt haben. Energy flows where attention goes. Also das heißt, die Energie fließt dahin, wo deine Aufmerksamkeit ist. Mhm. Das klingt ja immer wie so ein Kalenderspruch aus einem Spiri-Kalender. Aber ich habe das heute Morgen erst einer Interessentin gesagt, die sagt, also Ulf, ich habe dafür keine Zeit. Und ich habe so zu ihr gesagt, ja klar, ist dafür keine Zeit, weil du sozusagen, ich sag mal, dem mehr glaubst, was du aktuell noch nicht sehen kannst, dem glaubst du momentan mehr als dem, was du siehst. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, jedes Blümchen, was halt wächst, das geht halt erstmal in der Erde los, bevor es dann durchbricht. Trotzdem passiert da aber etwas. Das heißt jetzt mal ganz konkret runtergebrochen, wenn wir halt nichts in den Kalender reinschreiben, dann kann sich auch nichts verändern. Und ich sage, und das Interessante ist, ich habe das zum Beispiel gerade bei mir ich mache gerade so eine Body Recomposition Challenge. Das ist total spannend. Und ich muss halt jetzt meinen gesamten Körper über den gesamten Tag immer gleichmäßig mit Protein versorgen und so weiter, weil es so eine sogenannte Proteinsynthese gibt. Kannte ich vorher alles nicht richtig. Und das ist für mich eine ganz schöne Umstellung. Ich muss also Essenspausen in meinen Kalender sozusagen einplanen. Ja, die hatte ich aber nicht. So, wie durchkommen sie? Indem ich den Entschluss fasse, zu sagen, sie stehen da jetzt drin. Und das Interessante ist, die ersten 1-2 Wochen ist das noch so ein bisschen shaky, ja. Aber danach fangen Gespräche an, sich darum aufzubauen. Das heißt, wenn es für dich wichtig ist, findest du dafür Zeit. Das ist also so diese erste Weisheit. Die Dinge, die dir wichtig sind, die müssen als erstes in deinen Kalender rein und der Rest wird sich fügen. Ich gebe noch ein Beispiel dafür, dass klarer wird. Ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag am Vormittag grundsätzlich keine Zeit für Kundentermine. Mhm. Es gibt 2 Ausnahmen, wenn ich Interviews mache im Fernsehen und ähnliches oder wenn ein Kunde wirklich sagt, ich möchte gerne da meine Signatur drunter setzen und ich habe noch letzte Fragen. Das sind die beiden einzigen Ausnahmen. Und es gibt eine dritte, wenn intern irgendwas zu klären ist. Aber ansonsten bin ich da für niemanden zu sprechen. Glaub mal eins, vor ein paar Jahren habe ich gedacht, das ist absolut unmöglich. Ich kann ja nicht einen halben Tag frei machen und mich selber um Vertrieb und Prozesse kümmern. Die sind so die beiden einzigen und das ist auch der zweite Tipp, die zweite Weisheit. Doch das geht, wenn du beschließt, dass es so wichtig ist, dass du dafür Zeit hast. Dann fängt alles an, sich da herumzubauen. Das ist die erste. Die zweite habe ich gerade versucht überzuleiten. Ich hoffe, es hat einigermaßen gelungen. Jeden Tag, egal ob du klein bist oder groß bist, jeden Tag Vertrieb und Prozesse. Das sind deine beiden Hauptaufgaben als Unternehmer. Und es sind auch idealerweise deine beiden Hauptaufgaben als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin. Das heißt, jeden Tag ein Vertriebsimpuls, jeden Tag sich um einen Prozess zu kümmern oder eine Prozessverbesserung anzustreben. Super, super wichtig, bringt dich unglaublich weiter. Und der dritte Punkt ist, und ich hatte das gerade noch miteinander gekoppelt, aber ich will es gerne nochmal rausheben. Wir glauben dem, was wir nicht sehen, oftmals mehr als dem, was wir sehen. Und das tun wir auch in Bezug auf unsere eigene Person. Das heißt, wir glauben manchmal dem, was wir sehen, wer wir noch nicht sind, deutlich mehr als der Version, die wir eben noch nicht sind. Aber hier kommt der entscheidende Punkt. Die Version, die du heute bist, ist ja die Konsequenz der Entscheidungen, die du irgendwann mal getroffen hast. Und der Umstand, dass du heute diese Version bist, liegt vor allen Dingen in der Wiederholung der Annahme, dass diese Entscheidungen, die du getroffen hast, die richtigen waren. Und wenn du kapierst, dass du also genauso wie du damals eine Entscheidung getroffen hast, auch heute eine Entscheidung treffen kannst und verstehst, dass es dann wieder sozusagen eine gewisse Zeit braucht, bis diese neue Realität für dich genauso selbstverständlich ist wie die, von der du aktuell sagst, naja, so bin ich halt, nee, du bist nicht so, sondern hast dich dafür entschieden, dann hast du jederzeit die Möglichkeit, dein Leben in komplett andere Richtungen zu lenken. Und deswegen glaube ich, dass wir oftmals gar nicht so sehr Meister des Erfolges sein müssen, sondern wir müssen Meister werden in der Frage, welche Bedeutung wir Dingen geben. Weil es sind ja nicht die Dinge, wie schon die alten Griechen sagten, die uns Angst machen, sondern es ist oftmals die Bedeutung, die wir den Dingen geben. Und das ist in Bezug auf unsere Person das Gleiche. Das heißt, ich bin zutiefst davon überzeugt. Und ja, das kann manchmal anstrengend sein. Und das ist noch so ein kleiner Bonustipp. Das Gefühl, dass du dafür bereit bist. Und ich sage jetzt, was auch immer das ist. Das Gefühl, dass du dafür, was auch immer dieses dafür für dich ist, dass du dafür bereit bist, ist eine Überwindungsprämie. Das Gefühl, ich bin dazu bereit, kommt nie am Anfang, sondern es kommt immer erst am Ende. Und das Hauptproblem, sowohl im beruflichen wie auch im privaten, in allen Lebensbereichen, warum so viele Menschen sitzen bleiben, ist, weil sie darauf warten, auf den Moment, dass sie bereit sind. Dann fangen sie an zu ordnen, dann fangen sie an, das alles schön zu machen, dann wollen sie hier nochmal sprechen, dann wollen sie da sortieren. Und ich garantiere euch, so wahr ich hier mit euch spreche, es kommen wieder neue Themen rein, die genau verhindern, dass man dann doch wieder losläuft. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, das Gefühl, bereit zu sein. Das ist eine Überwindungsprämie und es geht immer damit los, dass man nicht bereit ist. Und sollte man das Gefühl haben, ich bin aber bereit dafür, dann ist eventuell die Zielsetzung, die man sich gesetzt hat, ein bisschen kleiner oder ein bisschen zu klein. Und vielleicht lohnt es sich dann nochmal eine Schippe draufzupacken und sich die Frage zu stellen, was will ich denn jetzt eigentlich wirklich? Und ist das jetzt so das Maximum dessen, was ich mir von meinem eigenen Leben erwarte? Und ich glaube, wenn man da mit Neugierde und ein bisschen Spieltrieb rangeht und bei all der Ernsthaftigkeit, die wir haben, das Kindsein nicht ganz vergisst, dann hat man eine gute Chance, damit auch spannende Erfahrungen zu sammeln, um jetzt ein bisschen poetisch zu schließen oder philosophisch. Denn ich glaube fest daran, irgendwann werden wir wahrscheinlich, das ist immer so mein Bild, ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, ich habe immer so das Gefühl, eigentlich müssen wir uns durch viele Scheiße auch im Leben mal durcharbeiten, damit wir später, wenn wir an irgendeinem runden Tisch sitzen, ja, wo die ganzen anderen irgendwie Seelen da rumsitzen, ich habe immer so das Bild, dass einer sagt, und, was hast du so erlebt? Weil wir alle geile Geschichten hören wollen. Und ich glaube immer, wenn wir das so sehen und sagen, hey, am Ende führt es dazu, dass ich ein Arsenal, eine Bibliothek von Momenten habe, von Dingen, an die ich mich gerne erinnere, von Geschichten, die ich gesammelt habe. Das ist das Asset, was am Ende bleibt. Und deswegen lohnt es sich eben vielleicht auch mal wirklich den Mumm zu haben, loszulaufen, auch wenn ich noch nicht das Gefühl habe, wirklich komplett bereit dafür zu sein.
Vielen Dank. Ich verzichte heute, und ich glaube, Aileen wird mir zustimmen, auf eine Frage, die wir sonst all unseren Gästen stellen. Zum Schluss, wir fragen eigentlich immer nach dem größten Sales-Feld. Ich will die gar nicht hören dieses Mal, weil ich möchte einfach gerne dieses positive, mutmachende wirklich mitnehmen, weil ich einfach mit so vielen Menschen gesprochen habe in der letzten Zeit, weißt du, denen genau das fehlt. Die genau das brauchen gerade, weil sie das, was du sagst, die ganze Zeit, weil ihnen Orientierung fehlt, weil sie noch gar nicht wissen, wo sie hinwollen, weil sie nicht wissen, wie sind die Umstände gerade, die Situation, die wir allgemein in der Welt haben, ist ja auch gerade nicht unbedingt die allerleichteste. Und all diese ganzen Dinge, deshalb würde ich das an dieser Stelle einfach genau so lassen, wie es ist, und dir dafür ein riesengroßes Dankeschön sagen. 56 Gerne. Minuten voller Input für alle, die zuhören, und ich bin selber gerade in einer sehr spannenden Phase in meinem Leben und ich musste zwischendurch echt ein paar Mal schlucken, weil du hast mich da schon sehr hart erwischt. Deshalb ist das schon immer wieder einer dieser schönen Momente. Ist übrigens einer der Gründe, warum ich glaube, wir beide diesen Podcast so sehr lieben, weil wir einfach mit den Leuten über alles sprechen und über alles sprechen können. Und deshalb an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Ja.
Ich habe keine mega guten Worte, um das zu beenden heute hier, außer wer will ich heute werden. Und wenn ihr euch heute da draußen nicht bereit fühlt, dann ist es anscheinend genau der richtige Zeitpunkt, es einfach zu machen. Und in diesem Sinne auch vielen, vielen Dank. Es war eine sehr inspirierende Folge. Ich glaube, das ist definitiv schon die Folge fürs neue Jahr, die mir am besten gefällt und aus der ich mehr als einmal hören werde. Und mein Zettel, den ich noch ordentlich machen muss, wie man hier sieht. So viele Notizen habe ich mir lange schon nicht mehr gemacht. Nicht, dass die anderen nicht gut sind, aber hier ist wirklich mal sehr, sehr viel zu mitmachen und nachmachen drauf. In diesem Sinne sage ich einfach danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, Ulf. Danke natürlich auch gerne, dass du dabei warst. Und alle, die da draußen sind, jetzt ist der Zeitpunkt, vielleicht mal was im Leben zu ändern. Ihr wisst jetzt, wie es geht oder zumindest, wie man es vielleicht mal anpacken kann. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr wieder reinhört und habt eine gute Woche, einen guten Tag und einen guten Erfolg bei dem, was ihr euch vorgenommen habt. Danke.
Dankeschön euch allen. Ulf, dir auch nochmal. Ach so, ein kleiner Zusatztipp noch, Leute. Ey, folgt dem Ulf, hört euch mal an, was er so zu sagen hat. Ich habe in der letzten Zeit öfter mal in das ein oder andere Video reingehört, weil ich habe mich ausnahmsweise mal ein bisschen vorbereitet für diese Folge. Deshalb, das lohnt sich definitiv. Ulf, das letzte Wort in diesem Fall ausnahmsweise auch mal, weil es neu ist, unser Gast.
Das letzte Wort von mir. Wir haben ja mit einem Titel angefangen. Persönlichkeit siegt und so weiter und so fort. Vielleicht nehmen wir einen zweiten Titel, der das zusammenfasst, was ihr gerade gesagt habt. Einfach mal machen, könnte großartig werden.
Dankeschön. Bis dann.
Tschüss.